Letztes Mal haben wir gesehen, wie sich Angestellte oder Sklaven gegenüber ihren Herren verhalten sollen. Ich habe das eigentlich zusammengefasst in einer Frage, die uns begleiten sollte, wenn wir so einem Verhältnis sind. Und zwar die Frage, wie verhalte ich mich, dass mein Vorgesetzter einen guten Eindruck über Jesus und den christlichen Glauben gewinnt. Das ist die Leitfrage. Das heißt, die Bibel beantwortet uns nicht jede Frage detailliert, was wir gerne möchten, wenn sich mein Chef so verhält und wenn er mir das tut, was darf ich dann? Unsere Frage ist ja immer die, was darf ich noch? Wie weit kann ich noch gehen? Wo erreiche ich den Abgrund? Und wir möchten immer gern zum Abgrund hin. Aber die Frage beginnt immer vorher schon. Das heißt, die Frage, ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, wie Sie genau detailliert mit Ihrem komplizierten Chef umgehen. Oder Chefin. Vielleicht haben Sie auch einen ganz guten Chef. Ich kann Ihnen die nicht beantworten, das müssen Sie selber. Aber hier haben Sie eine Leitfrage, die Sie leitet und Ihnen hilft, das Richtige zu tun. Wie verhalte ich mich, dass mein Vorgesetzter einen guten Eindruck über Jesus und den christlichen Glauben gewinnt? Das kann heißen, auch wenn ich sauer bin auf meinen Chef, dass ich ihm dann nicht einfach alles, muss es auf die Werkzeuge, alles schlötterlich voneinander rühren. Dass ich mich quasi vor ihm erbreche. Sondern ich werde dann überlegen, wie sage ich es meinem Chef, damit er, auch wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, trotzdem einen guten Eindruck von Jesus und dem christlichen Glauben haben kann. Das heißt, es gibt in der Schrift verschiedene Prinzipien und es gibt höhere Prinzipien. Und ein Prinzip, das uns beschäftigt, ist das Prinzip mein Recht und meine Ehre. Das ist das Prinzip, das wir intuitiv verfolgen. Das ist das Prinzip auch, das wir praktisch in uns drin haben. Das hat mit der Sünde zu tun. Dass es mir vor allem um mich geht. Und jetzt wird dieses Prinzip mein Recht und meine Ehre von einem höheren Prinzip überflügelt, dann geht es eben um Gottes Ehre und um Gottes Ruf. Und dann heißt es, dass ich vielleicht auch als Arbeitnehmer nicht meine ganzen Rechte ausschöpfe, nicht weil ich sie nicht hätte, nicht weil ich eine Heldentat vollbringen möchte, sondern weil mir Gottes Ehre und Gottes Ruf viel wichtiger sind, damit die Lehre Jesu nicht verlästert wird und nicht in Missgunst gerät. Ich habe nie gesagt, dass das einfach ist. Und ich habe nie gesagt, dass es unserem natürlichen Wesen entspricht. Aber wenn wir das mit der Ehre Gottes ernst nehmen wollen, nicht nur wenn wir beten und singen, sondern auch wenn wir leben, dann kommen wir um dieses Prinzip nicht herum. Und dann kommen wir nicht darum herum, dass wir da und dort Nachteile kassieren. Es ist so. Weil es ein höheres Prinzip gibt. Das war also das letzte Mal. Jetzt geht es um ein anderes Verhältnis, nämlich um das Verhältnis der Herren zu den Sklaven. Für Angestellten zum Chef hat Paulus einen ganzen Absatz verwendet. Für das Verhältnis vom Chef zu seinem Angestellten verwendet er nur zwei Sätze. Das heißt nicht, dass die Chefs keine Anweisung bräuchten. Das ist vielleicht ein Hinweis, dass damals in Kolosse noch relativ wenig reiche Leute in der Gemeinde ein- und ausgegangen sind. Aber nichtsdestotrotz, was Paulus in zwei Sätzen sagt, hat doch einiges an explosiver Kraft in sich. Er sagt, ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es recht und billig ist, seid euch bewusst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Zuerst ist mal beachtenswert, dass Paulus hier die Sklaverei in keiner Art und Weise hinterfragt. Nicht mit einem Wort, nicht mit einer Anspielung. Paulus hätte doch schreiben können, die Herren, die jetzt Christen geworden sind, sollen ihre Sklaven freilassen. Wäre ja auch denkbar gewesen. Oder er hätte schreiben können, die Herren, die Christen geworden sind, die sollten zumindest die Sklaven, die auch Christen sind, freilassen. Wäre doch eine gute Sache. Nur dann glaube ich, dann hätten die christlichen Herren bald nur noch christliche Sklaven gehabt. Wenigstens für die Zeit, bis sie freigelassen worden wären. Dann wären sie schnell Christen geworden, wären sie freigelassen, dann hätten sie wieder machen können, was sie wollten. Aber Paulus beschäftigt sich überhaupt nicht mit dieser Frage. Keine gesellschaftskritische Hinterfragen dieser Sklaverei, dieser Art. Einmal mehr wird hier deutlich, und das meine ich, das müssen wir uns als Christen wirklich merken. Einmal mehr wird deutlich, dass der christliche Glaube keine politisch-revolutionäre Bewegung ist. Und sie will immer wieder dazu missbraucht werden, um politische Dinge durchzusetzen. Es ist keine politische Bewegung. Der christliche Glaube hat nicht frontal Sozialreform in Gang gesetzt, sondern wann er das getan hat, dann hat er das über das Herz der Menschen getan, dass zuerst Menschen verändert wurden und dann hat sich ihre Gesinnung geändert und dann hat sich ein System geändert. Aber der christliche Glaube setzt nie beim System an. Das ist ganz wichtig. Paulus sagt auch nicht, dass die Sklaverei richtig ist. Die Bibel vertritt nicht die Richtigkeit der Sklaverei, sondern sie nimmt diese Begebenheit als eine Tatsache und sagt nun den Christen, wie sie mit dem leben sollen. Und so ist es genau wie heute. Auch wir als Gesellschaft, wir müssen nicht dauernd denken, wie unser System ist. Wir sind nicht im Himmel. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir als Christen uns in diesem System zurechtfinden und wie wir in diesem System, in dem wir leben, Zeugnisse sind für den Glauben an Jesus Christus. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir beginnen zu politisieren und weiß ich was zu machen, dann setzen die Menschen das, was wir glauben, mit unserem politischen Ziel in Einklang und dann verpassen sie, um was es eigentlich geht im Evangelium. Nämlich, dass der sündige Mensch durch Gottes Gnade verändert wird. Und so gibt es Verschiebungen. Also sehen wir hier, die Sklaverei wird nicht kritisiert, obwohl es da vieles zu kritisieren gegeben hätte. Sie wird einfach als Gegebenheit genommen und in diese Gegebenheit wird jetzt hineingesprochen. Unter uns sind einige Geschwister in Führungsposition oder in sehr hohen Stellungen, anerkannten Stellungen, geachteten Stellungen. Sie sind für Menschen verantwortlich und wir haben sogar Geschwister unter uns, die Unternehmer sind. Und heute Morgen richtet sich dieser Bibeltext ganz besonders an euch. Die anderen dürfen mithören. Aber es ist ganz besonders jetzt nun für die, die in verantwortlicher Position sind in einer Firma oder die selber ein Unternehmen führen. Wie sollen sich nun christliche Chefs verhalten? Wir sehen zuerst einmal so die Grundelemente, Respektierung der Persönlichkeit. Dann mache ich einen kleinen Exkurs, warum Christen nicht immer gerne mit Christen arbeiten. Das gibt es ja auch. Und dann noch der letzte Gedanke, die Verantwortung vor dem Herrn. Offensichtlich gab es für die Sklaven der damaligen Zeit Rechte, die aber nicht so selbstverständlich eingehalten wurden. Das ist auch bei uns, wir haben auch Rechte und so weiter, die werden ja nicht immer gehalten. Das war damals auch so. Die Sklaven waren leibeigen, das heißt, der Herr hat den Sklaven in Besitz gehabt. Das heißt, es war sein Eigentum, praktisch eine Handelsware. Sklaven waren Handelswaren. Die hat man gekauft, man ging auf den Markt und hat gesagt, ja, ist nicht schlecht und so, zahle ich etwa so viel. Dann hat man einfach verhandelt miteinander. Es war eine Handelsware, sie waren leibeigen. Das heißt, dass auch diese Sklaven in ganz besonderer Weise viel stärker als wir heute ihren Herren und der Willkür ihren Herren ausgeliefert waren. Sie waren eben ihr Eigentum. Wenn man dann ein Inventar gemacht hat über den Besitz, dann hat man dann im Inventar halt ein Haus und weiß ich was die alles hatten und 15 Sklaven und 20 Kühe und 40 Schafe gehabt. Das war ein Besitz. Umso größer war die Gefahr, dass die Herren willkürlich mit ihren Knechten umgehen. Und Paulus verlangt nun, dass die Herren, die christlichen Herren, die Rechte der Sklaven respektiert. Also was recht und billig ist, wird hier übersetzt, was dem Recht entspricht. Und nun, das Wort billig ist hier eigentlich noch interessant. Was hier mit billig übersetzt wird, ich meine, wenn Sie sich überlegen, was soll ich jetzt im Deutsch mit billig? Was ist billig? Billig ist, wenn ich irgendwo etwas Billiges kaufe. Oder billigend. Oder was ist denn das? Das Wort könnte man auch übersetzen als gleichwertig. Also soll sie mit Recht und gleichwertig behandeln. Somit würde Paulus sagen, und das würde mit dem Gesamtzeugnis der Schrift sehr gut übereinstimmen, lasst eure Sklaven die Rechte zukommen, die sie haben, und respektiert sie als gleichwertige Menschen. Behandelt sie nicht wie Tiere oder eine Ware. Das scheint mir doch sehr angemessen. Dass Paulus eigentlich diese Forderung aufstellt, die Sklaven als gleichwertige Menschen zu respektieren und nicht einfach als eine Ware zu verfügen. Das entspricht auch dem ganzen Zeugnis der Schrift, dass Gott jeden Menschen liebt, egal in welchem Stand er ist. Und dass jeder Mensch in Gottes Augen ein wertvoller Gott ist, ob er Sklave oder Herr ist. Und wenn das nun Gott tut, dann sollen doch die Herren ihre Sklaven genauso respektieren und achten, wie Gott das tut. Ist ja völlig logisch. Heute kann das heißen, dass man das, was dem Mitarbeiter zusteht, ihnen auch gewährt. Sie sollen in menschenwürdigen Verhältnissen arbeiten können. Ein christlicher Vorgesetzter zeichnet sich dadurch aus, dass seine Mitarbeiter für die Rechte, die ihnen zustehen, nicht ständig kämpfen und streiten müssen. Es sollte nicht so sein, dass die viel Lärm und Aufhebens um sich machen, besser wegkommen als die treu uns recht ihre Arbeit tun. Es ist von Vorteil, wenn Arbeitgeber wachsam sind und erkennen, wenn jemand gut arbeitet und diese dann auch belohnen, nicht erst dann, wenn sie gedenken zu kündigen. Ich möchte aber nicht ins Detail gehen, ich bin selber nicht Unternehmer, das wisst ihr ja. Die Detailfragen und die rechtlichen Fragen überlasse ich euch. Die kennt ihr besser als ich. Viel wichtiger ist die Haltung, die Gesinnung, die ein Vorgesetzter gegenüber seinen Mitarbeitern hat. Und zwei hilfreiche Prinzipien möchte ich euch nun hier vorstellen. Vielleicht habt ihr noch nie von denen gehört, aber dann hört ihr sie heute Morgen. Das Versetzungsprinzip. Jetzt denken natürlich die Unternehmer sofort an die Versetzung von Mitarbeitern. Oder das können sie ja. Sie können sagen, den will ich jetzt da und den dort und wenn er dann nicht will, dann hat er halt gehabt. Das Versetzungsprinzip ist aber ein anderes Prinzip hier. Chefs leiden oft daran, dass sie nach vorwärts schauen, das müssen sie auch, dass sie den Erfolg ihres Unternehmens, ihrer Firma im Blick haben und sich voll investieren. Und sie verlieren dabei gerne den Blick für die Situation ihrer Mitarbeiter. Ich habe auch schon so mit solchen Leuten zusammengearbeitet. Die haben gesagt, dass sie, weiß ich wie viel arbeiten, 90 Stunden die Woche. Und dann als Mitarbeiter nebenher kommt man sich ganz komisch vor. Und dann merkt man, wie Druck gemacht wird auf diese Mitarbeiter. Weil der Chef ja so viel arbeitet. Nur es gibt einen ganz konkreten Unterschied. Ich sitze an meinem Schreibtisch und der Chef, der düst irgendwo umher. Der kann schnell sagen, ja, ich komme schnell nach Hause oder ich fliege jetzt schnell nach Paris, mache diese Besprechung. Er kann seinen Alltag bestimmen, wie er will. Unter Vorzeichen, wie er will. Natürlich gibt das Geschäft Druck und er muss manchmal auch. Aber er hat doch Freiheiten, die ein Angestellter normalerweise nicht hat. Und der Vorgesetzte und der Unternehmer darf sich nicht als den Maßstab aller Dinge sehen, sondern er muss lernen, das Versetzungsprinzip anzuwenden. Das Versetzungsprinzip formuliert Jesus ganz einfach. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt, dann ist es, was das Gesetz, oder das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist das Versetzungsprinzip. Das gilt übrigens jetzt wirklich nicht nur für Unternehmer, sondern generell für uns als Menschen, als im Miteinander. Wir müssen lernen, uns in den anderen hineinzuversetzen. Und wenn ein Angestellter zu euch kommt und ein Anliegen formuliert, das euch vielleicht nicht gerade in den Kragen passt, dann müsst ihr zuerst einmal hinhören, was ihn beschäftigt. Und dann müsst ihr euch in seine Situation versetzen. Nicht als die, die das Sagen haben, sondern als die, die diese Aufgabe erfüllen müssten. Und dann müsst ihr überlegen, wie würde ich darüber denken. Das ist das Versetzungsprinzip. Das heißt, ich kann auch als Unternehmer und als Vorgesetzter nicht immer nur aus der Perspektive von mir aus denken. Ich muss lernen, aus der Perspektive des anderen zu denken und ihn zu verstehen. Und wenn ich das lerne, dann werdet ihr auch erleben, dass auch in euren Geschäften, in eurer Firma ein Potenzial frei wird, wo ihr später dankbar seid dafür. Weil die Mitarbeiter in der Regel nicht auf die Nase gefallen sind. Und oft gute Ideen haben, oft Gutes wahrnehmen, das Chefs gar nicht wahrnehmen können, weil sie gar nicht drin sind. Und viele Beziehungen leiden in Firmen, weil dieses schlichte biblische Versetzungsprinzip nicht praktiziert wird. Und viele Beziehungen leiden unter uns, weil wir das Versetzungsprinzip nicht anwenden. Wenn ich aus einer Familie komme, wo ich viel Geborgenheit und Unterstützung erlebt habe, dann kann ich mich nicht zum Maßstab aller Dinge machen. Dann muss ich lernen, hinzuhören, wenn jemand kommt und ein Problem hat und sehen, dass der vielleicht einen ganz anderen, einen schwierigeren Hintergrund mitbringt. Und wenn ich mich da hineinversetze, ich plötzlich verstehen kann, dass er vielleicht an einem Punkt, wo ich überhaupt kein Problem habe, er ein riesiges Problem zu bewältigen hat. Aber das kann ich nur, wenn ich lerne, dieses Versetzungsprinzip anzuwenden. Das ist mal das eine Prinzip, dieses Versetzungsprinzip, dass ich lerne, das anzuwenden. Und dann gibt es nochmals ein Prinzip. Und ich wiederhole diese Prinzipien, weil ich natürlich in der Hoffnung bin, dass wenn ihr nach Hause geht, und nächsten Sonntag wieder zum Gottesdienst kommt und in einem Jahr wieder zum Gottesdienst kommt, das Versetzungsprinzip in euren Köpfen so integriert ist, dass ihr es automatisch anwendet. Und das ist dann das Objektivierungsprinzip, das zweite Prinzip. Als Unternehmer, der erfolgreich ist und die Geschäfte gut laufen, steht in der Gefahr von sich, hoch zu denken, ob er das will oder nicht. Er ist sich gewohnt, dass wenn er dann durch die Firma läuft und ins Büro kommt, dass die Leute sich kuschen. Natürlich würde man das nie zugeben. Man würde ihm sagen, nein, die haben nicht so viel Respekt von mir und so weiter. Man macht immer Understatements, aber stimmt einfach nicht. Wenn ich der Chef einer Firma bin und die Leute wissen sogar, die Firma gehört mir und ich die Firma betrete, dann werden die Leute dann sich anders verhalten, als wenn irgendein Angestellter in die Firma hineinläuft. Das ist so. Und wenn ich das nicht wahrhaben will, dann lüge ich mich selber an. Es ist der Fall. Aber das ist auch nicht schlecht. Jedem die Ehre soll er haben, die ihm gebührt. Aber es kann natürlich Auswirkungen haben, dass ich von mir dann vielleicht zu hoch denke und dass ich ein herrisches Wesen mir aneigne. Und Jakobus hat hier dieses Objektivierungsprinzip so formuliert. Wer reich und mächtig ist, soll sich bewusst sein, dass er Gott damit keinen Eindruck machen kann. Denn wie eine Blume auf der Wiese wird er vergehen. Basta. So ist das. Du kannst ein Riesenunternehmen haben. Du kannst Leute versetzen hin und her in deine Firma. Du kannst erfolgreich sein, alle staunen, zu was das du gebracht hast. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber das Objektivierungsprinzip hilft, auf dem Boden zu bleiben. Wer ich wirklich bin und was wirklich zählt. Und dass ich weiß, Gott mache ich damit schon gar keinen Eindruck, weil bei Gott zählen ganz andere Dinge. Nämlich Gott ist viel wichtiger, wie ich mit meinen Angestellten umgehe, als wie viele Millionen ich Gewinn gemacht habe im letzten Jahr. Und wie viele Leute sich vor mir verneigen, interessiert ihn viel weniger, als wie ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern und wie ich mit meinen Angestellten umgegangen bin. Und wie ich mit ihm lebe. Das Objektivierungsprinzip, mit dem mache ich mir bewusst, wie relativ mein Reichtum ist, wie relativ meine Macht ist und wie vergänglich das ich bin. Dann werden wir auch umgänglicher. Wer um seine Vergänglichkeit weiß, der wird umgänglicher. Der stuft sich richtig ein. Das sind die beiden Prinzipien, Versetzungsprinzip und Objektivierungsprinzip. Und je erfolgreicher das ich bin, und Erfolg ist schön, und ich mag das jedem Christen gönnen, ich bin nicht der, der sagt, wenn einer Erfolg hat, da stimmt etwas nicht und der steht nicht recht im Glauben und pipapo. Sondern ich mag jedem seinen Erfolg gönnen, aber je mehr Erfolg du hast, je wichtiger wird für dich das Objektivierungsprinzip. Wie wichtiger. Dass du nicht abhebst, sondern dass du weißt, wer du bist. Und dass du mit dem, was du Erfolg hast, Gott keinen Eindruck machst. Und du das Gott auch von dir nicht erwartet, dass du ihm so Eindruck machst. Nun der kleine Exkurs, warum Christen nicht gern mit Christen arbeiten. Es gibt Christen, die finden das super. Also meine Kinder beispielsweise, die finden das noch super, wenn sie irgendwo arbeiten könnten, wo Christen sind. Dann kenne ich aber Christen, die finden das gar nicht super. Die haben das vielleicht schon mal gemacht und sagen, nein, ja, nicht mit Christen zusammenarbeiten, ich habe das hier oben. Nie an einem Ort, wo Christen das Sagen haben. Was sind dann die Probleme, die wir haben? Die Probleme sind einerseits zu hohe gegenseitige Ansprüche. Man erwartet vom anderen, dass er ein ganz perfekter Christ ist, besonders vom Chef. Wenn der Chef Christ ist, dann muss er alles perfekt machen. Und mit Argusaugen wird er beobachten, wer macht etwas falsch. Obwohl man da auch sagen muss, dass ich auch als Angestellter gar nicht alles sehen kann, warum ein Vorgesetzter gewisse Entscheidungen zu treffen hat. Der ist auch nicht immer so frei in seinen Entscheidungen, wie wir meinen. Und auf der anderen Seite auch der Chef neigt tendenziell dazu, viel zu hohe Ansprüche an den Angestellten zu stellen. Das heißt, im Grunde genommen ist die Angst, die dahinter steckt, der andere könnte entdecken, dass ich nicht so ein guter Christ bin, ich halte mir den lieber etwas vom Leib, dass der das Bild, das er von mir hat, behält. Das ist übrigens eine Strategie, die wir auch sonst untereinander noch gerne anwenden. Ist aber eine absolut falsche und tödliche Strategie. So werden wir nicht miteinander wachsen und reifen als Christen, sondern wir werden lernen, gute Schauspieler zu sein. Aber nicht zu wachsen und miteinander Probleme zu bewältigen. Aber wenn ich halt etwas falsch mache und ich Angst haben muss, dass mir der andere die Rechtgläubigkeit gleich abspricht, dann wird das natürlich schwierig miteinander. Also wir haben Angst, entdeckt zu werden. Zu hohe gegenseitige Ansprüche. Und wir haben Angst vor dem Missbrauch der Bruderschaft. Dass der andere mich missbraucht, weil ich ein Christ bin und Chef, dass ich Angst habe, dass mein Angestellter mich unter Druck setzt. Du bist ja Christ, warum machst du dann das? Und als christlicher Chef habe ich vielleicht Angst, diese Forderung an meinen Bruder zu stellen, die ich eigentlich an jeden Angestellten stelle, weil ich Angst habe, wenn ich die Forderung stelle, dass er mich in Verruf bringt. Und ich kann euch ganz offen sagen, ich kenne diese Angst. Wir haben in unserem Haus meistens ein Gästezimmer und wir haben da Gäste. Und wir haben oft Gäste aufgenommen. Ich wusste immer, Jürg, das ist ein Risiko. Du musst damit leben, dass die Leute nachher aus deinem Haus gehen und über dich schlecht reden. Aber wir sind immer wieder bereit, dieses Risiko einzugehen. Wir vertrauen einfach dem Herrn, dass er weiß, wie wir es meinen. Sonst müsste ich mein Haus zumachen, meine Wohnung zumachen und sagen, da kommt niemand rein. Oder ich gehe das Risiko ein. Sage, ich bin nicht perfekt. Ich habe meine Fehler, aber ich liebe Jesus. Und ich will ihm dienen, ich will ihn ehren. Und wenn mir etwas übel nachredet, quasi aus meiner Familie heraus, soll er das bitte tun. Er steht vor Gott mit dem, was er spricht, und ich stehe vor Gott mit dem, was ich getan habe. Wir haben Angst, missbraucht zu werden von der Bruderschaft. Und diesen Missbrauch kennt Paulus. Und deshalb sagt er dem Timotheus und weist ihn an, wenn ein Sklave einen Christen zum Herrn hat, darf er ihn deshalb nicht weniger achten, weil er sein Bruder ist. Er muss ihm sogar noch besser dienen, weil ein Herr, der Christ ist, sich von Gott geliebt weiß, ihm ja auch viel Gutes tut. Also, er sagt, wenn du einen christlichen Chef hast, umso mehr sollst du bemüht sein, ihm gut zu dienen und ja nicht dir ein Recht abzuleiten, dass du eine ruhige Kugel schiebst. Sagst du, Christ, der kann eh nichts sagen, wenn der mit mir schimpft, dann gehe ich in die Gemeinde und sagst, was das für einer ist. Oder? Wir können uns moralisch kolossal unter Druck setzen. Und das ist das, weshalb wir Angst haben, miteinander zu schaffen und zu arbeiten. Weil wir Angst haben, dass wir am Schluss als verschriene Leute dastehen. Das ist schon manchem geschehen und dann ist er halt gescheut. Aber nichtsdestotrotz sollten wir lernen, mit diesen Dingen wirklich zurechtzukommen. Und lernen, miteinander zu arbeiten. Und wenn auch über einen Christen etwas gesagt wird, wisst ihr, was schon über mich gesagt worden ist und gesagt wird. Das macht mich so vorsichtig in dem, was ich über andere höre, dass ich meistens, wenn ich etwas höre, immer das nur mit Vorbehalt entgegennehme. Weil ich mir immer innerlich sage, du kennst die Situation nicht genau und du hast mit dem nicht gesprochen. Vielleicht würde das ja dann ganz anders aussehen. Ich nehme nicht alles, was mir gesagt wird, gleich für bare Münze, weil ich zu gut weiß, was gesagt wird über andere, als ob das ganz sicher ist. Dabei sind das oft einfach Vermutungen. Und wenn wir da nicht lernen, einen gesunden Umgang zu finden Und wenn wir nicht lernen, als Christen wirklich zusammenarbeiten in einer guten Art, und wenn wir nicht lernen, auch die Persönlichkeit eines anderen zu respektieren, von mir aus kann auch, ich habe schon mit vielen christlichen Chefs gearbeitet, die ganz komisch waren. Aber ich gehe doch mit dem nicht hausieren. Ich sage mir doch, Gott geht mit ihnen einen Weg, wie er mit mir geht. Ich bin nicht perfekt, er ist nicht perfekt. Warum soll ich ihn jetzt aufhängen? Gott wird mit ihm an dem Punkt auch noch fertig. Ich konzentriere mich lieber auf das, wo ich damit fertig werden muss. Nun sagt Paulus noch den Herren, seid euch bewusst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das klingt so fast wie eine Drohung. Und vielleicht ist das auch ein bisschen eine Drohung, weil ein Chef hat das manchmal nötig. Der ist sich gewohnt zu sagen, zack, zack, so geht's. Und wenn er was sagt, dann spulen die Leute, weil die müssen. Weil die bekommen den Lohn, und wenn sie nicht spulen, dann muss man dann gewährleistet haben, dass es nicht geht. Also Chefs sind sich gewohnt, mit Druck zu arbeiten. Jetzt macht Paulus auch ein bisschen Druck. Jetzt sagt er, hey, ihr Chefs, ihr Herren, ihr Reichen, ihr habt auch einen Herrn im Himmel. Ihr habt euch auch einmal zu verantworten. Ihr seid nicht herrenlos, auch wenn ihr in dieser Welt sehr unabhängig seid, selber entscheiden könnt. Übrigens auch vom Glauben her. Ein Chef hat vom Glauben gewisse Vorteile. Er kann sagen, ja, ich bin Christ. Und wenn es meinem Angestellten nicht passt, ist das sein Problem. Als Angestellter habe ich ein Problem, wenn es meinem Chef nicht passt, dass ich Christ bin. Ich kann als Chef eher eine Bibel verteilen oder ein Traktat in meiner Firma, wenn ich das will. Und nicht will, dass mich dann alle röntgen. Aber vom Prinzip her kann ich das eher. Wenn ich als Angestellter das mache, muss ich rechnen, dass mein Chef kommt und sagt, hey, was machst du da? Du bist hier angestellt zum Arbeiten, nicht zum Missionieren. Also die Chefs haben viele Freiheiten, nutzt sie nur. Aber Paulus setzt jetzt ein bisschen Druck auf und sagt nicht so, ja, er sagt, ihr habt einen Herrn im Himmel. Basta. Ihr könnt nicht tun und lassen, was ihr wollt. Ihr habt eine Verantwortung vor dem Höchsten und seid euch dessen bewusst. Die Chefs sind gefordert, so zu handeln, dass sie vor ihrem Herrn im Himmel alles auch verantworten können. Sie haben eben einen Herrn. Aber ich möchte nochmals sagen, wenn ein Chef Christ ist und ich als Christ bei ihm arbeite, ist es nicht meine Verantwortung, sein Gewissen zu sein. Wir Christen haben das etwas an sich, dass wir immer den Eindruck haben, wir müssen das Gewissen des anderen sein. Kümmern wir uns doch lieber um unser Gewissen. Das andere überlassen wir dem Herrn. Mein Chef steht vor dem Herrn, wie ich vor dem Herrn stehe. Und er hat das zu verantworten, was er tut. Und er soll wissen, er hat einen Herrn im Himmel. Er ist verantwortlich für sein Handeln. Und in einer alten Schrift aus dem 2. Jahrhundert ist zu lesen, du sollst deinen Sklaven oder deine Magd, die auf denselben Gott hoffen, nicht gebieten, wenn du bitter bist, damit sie nicht etwa aufhören, den zu fürchten, der Gott über beiden ist. Also das ist auch Aspekt der Selbstbeherrschung, weil ein Chef soll aufpassen, welcher Art er auch seinen Mitarbeitern begegnet, eben damit nicht das Evangelium in Verruf kommt. Ich fasse zusammen. Also wir haben gesehen, Chef sein ist gar nicht so einfach. Ein Chef ist gefordert, dass was recht und billig ist, zu tun. Das heißt, er ist gefordert, seine Angestellten mit Respekt zu behandeln. Und da gibt es zwei Prinzipien. Das ist das Versetzungsprinzip und das ist das Objektivierungsprinzip. Dass ich lerne, mich in die Situation des anderen zu versetzen, das ist das Versetzungsprinzip. Und das Objektivierungsprinzip ist, dass ich lerne, je erfolgreicher ich bin, mich selber im richtigen Licht zu sehen, nämlich wer ich wirklich bin und was wirklich zählt im Leben. Und ich soll mir bewusst sein, dass ich einen Herrn habe. Aber schlussendlich gipfelt das alles in der Leit. Ich habe auch eine Leitfrage für die Chefs hier. Und die ist eigentlich ganz ähnlich wie die für die Angestellten. Ich kann ja nicht alle Fragen von Vorgesetzten in allen Situationen behandeln. Es gibt ja viele schwierige Situationen in Firmen, wo es mit Menschen zu tun, wo man mit Menschen zu tun hat, gibt es schwierige Situationen. Und man kann nicht von hier aus, ich kann nicht von hier aus euch eine 0815-Antwort geben, wie ihr in jedem Fall euch verhalten sollt. Aber ich kann euch wieder nebst den beiden Prinzipien noch diese Frage mitgeben. Auch das höhere Prinzip, wie verhalte ich mich als Vorgesetzter, dass meine Mitarbeiter einen guten Eindruck über Jesus und den christlichen Glauben gewinnen. Das ist das Leit, das oberste Leitprinzip, wo ich mich fragen muss. Und wenn ein Angestellter etwas falsch macht und das wirklich ärgerlich ist, anstatt dass ich dann unbeherrscht ins Zeug fahre, wenn ich dieses Prinzip verinnerliche, dann werde ich vielleicht nochmal innerlich zur Ruhe kommen und werde mir sagen, in 2 Stunden gehe ich hin und dann sage ich ihm, ruhig, aber klar, was er falsch gemacht hat, dass er es verstehen kann. Ich nehme mir nochmals die Zeit, weil es mir wichtig ist, dass ich einen guten Eindruck über Jesus und den christlichen Glauben hinterlasse. Wenn wir solche Chefs und solche Angestellten sind, dann werden wir Gott ehren und wir werden Menschen das Evangelium schmackhaft machen. Sie werden dann merken, dass der christliche Glaube nicht einfach eine Lehre ist, die man verinnerlicht, sondern der christliche Glaube ist viel mehr. Christus verkündigen wir mit unserem ganzen Leben und dazu gehören unsere Worte genauso wie unsere Taten. Und so bete ich mit uns. Vater, ich finde das schön, dass in deinem Wort ganz praktische Anweisungen kommen. Es geht hier also nicht nur um eine Lehre, die irgendwo wir Wahrheiten schubladisieren, sondern du willst, dass das, was du in uns neu gemacht hast, dass das Auswirkungen hat. Und du gibst uns Hinweise, wie das Auswirkungen haben kann. Du siehst, wie oft wir mit uns selber kämpfen. Aber wir wollen eigentlich, dass du durch unser Leben sichtbar wirst. Egal, ob wir in einem Angestelltenverhältnis sind, ob wir Vorgesetzte sind oder ob wir sogar ein eigenes Unternehmen führen. Wir möchten ein Leben führen, das dir gefällt. Und ein Leben, das Zeugnis gibt von deiner Wirklichkeit. Das ein gutes Bild von dem abgibt, wer du bist und was du für uns getan hast. Und so wollen wir dich einfach bitten, hilf uns. Du kennst jeden von uns. Du weißt, wo jeder von uns seine Ecken und Kanten hat. Aber wir wollen uns von dir gestalten lassen. Zu Menschen, die dich ehren. Nicht nur mit Worten, nicht nur mit Sprüchen, die wir aufgeklebt und aufgehängt haben, sondern auch mit unserem Wandel, mit unseren Taten. Amen.